Na, probieren wir es einfach.
Ja, wir hatten am Wochenende einen Kongress in der Urania zu 5 Jahre Leben mit Fukushima und 30 Jahre Leben mit Tschernobyl. Und das umfasste eben sowohl die ganzen gesundheitlichen Folgen der beiden Atomkatastrophen, aber auch die gegenwärtige deutsche und europäische Atompolitik und die Notwendigkeit von einem Atomausstieg weltweit.
Ich bin jetzt zumindest verbunden mit Angelika Clausen von IPPN W, Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung. Und Sie haben ja schon gesagt, im Grunde genommen ist es so, dass Fukushima uns zeitlich näher liegt. Das heißt, am 11. März ist das Unglück in Fukushima oder die Katastrophe, man muss ja wohl sagen, Katastrophe in
Ja.
Fukushima passiert. Und ja, am 26. April 1986, sprich 30 Jahre her schon, ist ja ist in Tschernobyl eben auch Block 4 durchgeschmort. Block 4 in Tschernobyl ist uns natürlich geografisch näher, das heißt, wir hatten hier einen Fallout
Ja.
und entsprechend kam Radioaktivität auch auf, sagen wir es mal so, deutsche Erde, aber nicht nur deutsche Erde, sondern Radioaktivität ist ja ziemlich weit gestreut worden. Fukushima insofern ist da ziemlich weit weg. Sie beschäftigen sich zumindest mit den Folgen von Fukushima und Tschernobyl. Und was ist jetzt da noch übrig geblieben von Tschernobyl?
Von Tschernobyl ist noch einiges übrig geblieben. Also zunächst einmal möchte ich erinnern daran, dass der radioaktive Fallout von Tschernobyl, der Reaktor hat ja 10, 11 Tage gebrannt. Das heißt, nach der Explosion, nachdem sich der Reaktordeckel nachdem der in die Luft geschleudert wurde, gab es 10 Tage lang diesen radioaktiven Brand. Und dann sind Wolken, riesengroße Wolken, von radioaktivem Fallout eben über ganz Europa und die ganze Nordhalbkugel geströmt. Wenn man das prozentual sich einmal vorstellt, dann sind 36% über der unmittelbaren Tschernobyl-Region, also das heißt Weißrussland, Ukraine und bestimmte Teile von Russland niedergegangen, aber 53% auf Europa ohne diese drei Republiken und der Rest über der Nordhalbkugel. Also Europa hat eine Menge abbekommen. Eine Menge an radioaktiver Belastung. Und in Deutschland wissen wir, dass die Wolke sich insbesondere über Südbayern abgeregnet hat. Österreich ist sehr stark betroffen worden, wie Teile also schwer belastete Teile von der Ukraine, auch Tschechien. Auch die skandinavischen Länder, Finnland und Schweden, Norwegen bis hin nach Schottland. Das war nicht wenig, das war sehr, sehr viel. Und was wir davon eben noch haben und was zurückgeblieben ist, das sind die Krebserkrankungen, aber auch Nichtkrebserkrankungen.
Wie geht man damit um? Ich habe vorhin gesagt, hier ganz einfach deutsche Erde. Ich meine, es ist ja so, dass verschiedene Nationen mit diesem Fallout unterschiedlich umgehen und natürlich auch zum Teil, weil eben da und dort, je nachdem wie die Windrichtung war, mehr Belastungen entstehen. Wie geht man damit um?
Der Umgang war sehr unterschiedlich. Die meisten Länder, also als die Regierung der meisten europäischen Länder, haben es nicht für notwendig gehalten, überhaupt systematische Untersuchungen zu machen. Systematische Gesundheitsuntersuchungen sind in den drei am stärksten belasteten Gebieten, also Ukraine, Weißrussland und Russland, sehr systematisch gemacht worden. Und zwar in den Gruppen, Bevölkerungsgruppen, die eben sehr stark bestrahlt worden sind. Das heißt, die Evakuierten, die Menschen, die in diesen stark strahlenbelasteten Gebieten weiter wohnten, dann die vielen, vielen Tausende von Aufräumarbeitern. Das waren etwa 830.000 Aufräumarbeiter, junge Männer, die aus der ganzen Sowjetunion damals dorthin gefahren worden sind und eben dort den Reaktor säubern mussten. Und wenn Sie sich noch erinnern, dann funktionierten ja damals die Geräte gar nicht, die den Reaktor, also diesen Brand auch löschen sollten. Und dann mussten die Menschen ran. Also diese jungen Männer mussten ran. Manche haben vielleicht noch in Erinnerung diese Bilder von den Liquidatoren, die da auf dem Dach des Reaktors standen und da mit bloßen Händen so Stücke herunterwarfen. Und die insgesamt dann später auch 3 Jahre in dieser sehr stark kontaminierten Zone gearbeitet haben. Und die sind natürlich sehr, sehr krank geworden. Also von denen kann man so grob sagen, ist der größte Teil sehr schwer krank, belastet mit verschiedenen Krankheiten, nicht nur Krebs, insbesondere auch Herzinfarkte und Hirninfarkte und andere Nicht-Krebserkrankungen, Hirnschädigungen auch, aber eben auch Krebs. Und etwa, man schätzt so, dass 112.000 bis 125.000 Liquidatoren gestorben sind.
Das sind natürlich erschütternde Zahlen. Was anderes, ich meine, über Europa ging natürlich auch die Wolke runter. Sie haben, glaube ich, vorhin gesagt, 53% des
Ja.
Fallouts kamen hier irgendwie und irgendwo an. Trotzdem, ich
Also
meine,
mit
das
dem
hat.
Regen ist das abgeregnet, ne? Das regnet ja immer mal wieder.
Ja, und trotzdem, ich meine, das ist natürlich eine gewisse Verteilung, die hier auch stattfindet. Und wie heißt es so schön, die Menge macht das Gift. Das heißt, ist das jetzt niedrigschwellig? Kann man sagen, hier ist nicht so was passiert wie bei den Liquidatoren. Das heißt, hier ist die Gefahr nicht so groß.
Es ist so, dass diese Radioaktivität ja niedergegangen ist und dass sie eben die Rate der Krebserkrankung schon erhöht hat. Was schwierig ist, ist genau herauszufinden, wie viel Prozent der hohen Raten an Krebserkrankungen sind nun Tschernobyl zuzuordnen und was ist anderen Ursachen zuzuordnen. Man kann ja einer Krebserkrankung nicht ansehen, ob sie nun radioaktiv bedingt ist oder durch andere Umweltgifte zum Beispiel bedingt ist. Das ist von einzelnen Personen heraus gesehen ja gar nicht möglich. Also man kann in epidemiologischen Untersuchungen nur sagen, wir schätzen, dass so und so viel zusätzliche Krebserkrankungen aufgrund der zusätzlichen Strahlung eben das damit zu rechnen ist. Und die Zahlen, die dabei genannt werden von unterschiedlichen Forschern, die bewegen sich so zwischen mehreren 10.000 bis etwa 850.000 zusätzlichen Krebserkrankungen. Und das hat nun damit zu tun, dass manche Forscher, also insbesondere die von Ansgar, von der IAEO, WHO, die sagen, uns interessiert ja das Resteuropa, diese 53%, das streichen wir einfach weg. Wir rechnen nur die unmittelbar betroffenen drei Republiken und dann auch nur über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und da sind dann eben, da kommen die dann auf ihre 4.000 zusätzlichen Krebserkrankungen, die zu erwarten sein sollen. Aber in der Originalstudie dazu von der IAEO steht schon 4.000 bis 19.000. Also das ist so, das ist ja auch schon, wäre ja auch schon mehr. Und so kommen eben die unterschiedlichen Abschätzungen zustande. Die Zahl 850.000, die geht zurück auf die ersten sowjetischen Berichte, die eben abgeschätzt haben, wie viel Radioaktivität ist denn aus dem Reaktor überhaupt rausgekommen. Und dann wurde gerechnet, das hat sich eben auf Europa und auf diese drei Republiken und auch Russland eben verteilt und dann über einen Zeitraum von 70 Jahren.
Das menschliche Gedächtnis ist kurz. Fukushima ist erst 5 Jahre vorbei,
Ja.
Tschernobyl inzwischen 30 Jahre. Jetzt kommen die Tiere nach Tschernobyl zurück, sprich ein kleines Paradies ist entstanden, zumindest da ist das Bild, wird teilweise in den Medien vermittelt und nach Fukushima kommen inzwischen die Menschen zurück. Ist es so einfach?
Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt jetzt, was Tschernobyl anbetrifft, gibt es sehr gute neue Studien zu den Tieren, wo ein amerikanischer Forscher, der heißt Timothy Musso, nachgewiesen hat, dass es eine Vielzahl an genetischen Veränderungen bei den Tieren gibt. Er sagt zum Beispiel, hat gezeigt, dass die Schwalben, die ja dort untersucht haben, dass sie ein kleineres Gehirn haben, dass es andere am Gefieder hat, er bei verschiedenen Tierarten genetische Veränderungen nachgewiesen. Und derselbe Forscher war auch in Fukushima und hat dort auch an Tieren genetische Veränderungen nachgewiesen. Auch japanische Forscher haben an bestimmten Schmetterlingsarten genetische Veränderungen nachgewiesen. Und dass die Menschen jetzt zurückgehen in diese 20-Kilometer-Zone rund um den Reaktor herum, das ist politisch bedingt. Das ist die Regierung will, dass dieses Land wieder besiedelt wird und dass die Menschen dorthin zurückkehren. Ich selber war in Fukushima zuletzt 2013, also in dieser Provinz auch, und damals wurde gerade diese 20-Kilometer-Zone geöffnet. Und dann bin ich mit einer japanischen Freundin und deren guten Bekannten, der eben evakuiert war aus dieser Zone, sind wir in sein Haus zurückgegangen. Und ich habe gesehen, wie die Arbeiter dort mit Putzläppchen das Dach geputzt haben und die Wände geputzt haben und wie die Aufräumarbeiter da Unmengen an Erde hin und her bewegt haben und das in Säcke abgefüllt haben. Und diese selben Arbeiter, die haben dann nachts auch noch in Containern auf diesem, also was innerhalb, die Container standen innerhalb der 20-Kilometer-Zone. Die haben tagsüber dort gearbeitet, nachts da geschlafen und am Wochenende auch. Die sind überhaupt nicht aus dieser Zone herausgekommen.
Hat man irgendwas gelernt von den, ja, von den Liquidatoren in Tschernobyl und diesen Aufräumarbeitern in Japan? Gibt es da einen
Japan
großen
will nichts
Unterschied?
davon lernen. Die Russen, Ukrainer, die Weißrussen haben angeboten, ihre Erfahrungen dort, also mit ihren Erfahrungen sich dort nützlich zu machen. Aber die japanische Regierung macht lediglich regelmäßige Gesundheitschecks eben für die Arbeiter, die unmittelbar am Reaktor eingesetzt sind. Aber alle diese Bauarbeiter, die da in der 20-Kilometer-Zone arbeiten, die sind bei Sub- und Sub- und Subunternehmen angestellt, wo oft keine Krankenversicherung herrscht, wo keine Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Und die Bevölkerung, auch da werden nur die Kinder von 0 bis 18 Jahren auf Schilddrüsenkrebs untersucht. Und alle anderen Erkrankungen, die interessieren gar nicht. Die erwachsene Bevölkerung interessiert nicht. Das wird überhaupt nicht nachgeprüft. Wir
Was
haben jetzt schon 116 Schilddrüsenkrebserkrankungen nach 5 Jahren bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0 bis 18 Jahren und 50 weitere konkrete Verdachtsfälle von Kindern, die noch operiert werden müssen, bestehen.
wären da die konkreten Forderungen? Sie haben ja gesagt, dass die Statistik, das heißt die Untersuchungen, nicht so genau laufen, sprich man kann kaum unterscheiden, woher ein Krebs kommt, wenn ein Krebs ausbricht.
Also was wir für Japan fordern, ist, dass eben sie sich doch ein Beispiel nehmen müssen an den ganzen Gesundheitsregistern, die aufgebaut worden sind für die kontaminierte Bevölkerung. Und das sind immer Erwachsene, Kinder und die Aufräumarbeiter. Alle diese Gruppen müssen erstmal erfasst werden. Sie müssen regelmäßig untersucht werden, mehrmals im Jahr auf die Belastungen hin, auf bestimmte Krankheiten hin. Und das muss über Jahrzehnte passieren. Also es gibt ja auch, gab ja auch nach Hiroshima und Nagasaki, nach den Atombombenabwürfen, gibt es ja auch ein solches Register. Japan weiß, wie man das macht, aber die Regierung will es nicht tun. Und da muss internationaler Druck ausgeübt werden. Und was Tschernobyl betrifft, plädieren wir dafür, dass die Akte Tschernobyl genauso wie die Akte Fukushima nicht geschlossen werden darf. Wir brauchen weitere Untersuchungen, weitere Kontrollen, um eben zu verstehen, was alles durch Radioaktivität an Gesundheitsfolgen passieren kann und dass das auch ordentlich in guten epidemiologischen Studien nachgewiesen wird. Und Das bedeutet auch, dass der Bevölkerung, also die Menschen, die alle krank geworden sind, die müssen, haben natürlich Anspruch auf gesundheitliche Behandlung, auf möglichst natürlich Heilung, soweit es überhaupt geht. Oft geht das ja gar nicht.
So, Angelika Clausen, Dr. Angelika Clausen von IPPNW, Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, bitteschön.